Kleiner Inhaler, großer Schaden. Der britische National Health Service, der hat herausgefunden, dass diese kleinen Inhaler, die zum Beispiel bei Asthma-PatientInnen zum Einsatz kommen, in Großbritannien für 3,5% der im Gesundheitswesen anfallenden Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Und deswegen lohnt es sich tatsächlich, da genauer hinzuschauen.
Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 12. März 2024.
Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.
Es geht also tatsächlich um Dosieraerosole. Und der erste Impuls, den, glaube ich, jeder im Gesundheitswesen hat, der ist nicht unähnlich dem Impuls, den viele Autofahrer haben, wenn es um ihr eigenes Fahrzeug geht und um die Treibhausgasemissionen, die da rauskommen. Was? Um die kleinen Dosieraerosole sollen wir uns jetzt zuerst kümmern? Aber es kann sich tatsächlich lohnen, denn die werden einfach sehr häufig verschrieben, ist ja keine Frage. Und es lohnt sich unter anderem deshalb genauer hinzuschauen, weil es eine Alternative gibt, die Pulverinhalatoren, die aber seltener verschrieben werden. In Großbritannien bei der Betrachtung des NHS waren es 70% Dosieraerosole und 30% Pulverinhalatoren. Und da stellt sich die Frage, kann man das vielleicht umdrehen? Über dieses Thema haben wir mit Guido Schmiemann gesprochen. Er ist einer der federführenden Autoren einer neuen S2K-Leitlinie zu genau diesem Thema, die gerade im Januar erschienen ist. Die heißt Klimabewusste Verordnung von inhalativen Arzneimitteln. Und da lohnt sich ein genauerer Blick zum ersten Kaffee des Tages. Guido Schmiemann ist niedergelassener Allgemeinmediziner in der Nähe von Bremen und arbeitet wissenschaftlich an der Universität in Bremen. Und er hat eben gemeinsam mit KollegInnen dieses Thema der Treibhausgasemissionen aus den Dosieraerosolen aus dem britischen Gesundheitswesen hier nach Deutschland übertragen. Es gibt tatsächlich solche Zahlen, wie das NHS die vorliegen hat, für Deutschland nicht. Es scheint aber plausibel, dass die Größenordnung ähnlich sein dürfte. Und tatsächlich kann man sich natürlich die Frage stellen, ob man bei den 3,5% ansetzt im Gesundheitswesen, also der Gesamtemissionen, die das Gesundheitswesen verursacht. Nur dieses scheinbare Argument, das kann man ja fast immer anführen. Sinnvoll finde ich an dieser Diskussion, dass es eben eine Alternative gibt. Bei vielen anderen Dingen ist ja die Frage erstmal, wie kann man bestimmte Emissionen überhaupt verringern? Und hier ist es relativ klar, einen Pulverinhalator da verordnen, wo es von der Patientin und dem Patienten her geht und nur im Ausnahmefall noch auf die Dosieraerosole zurückgreifen. Das grundsätzliche Problem, das ist auch Guido Schmiemann und seinen KollegInnen bewusst. Er sagt zum Beispiel, wir wissen bei den allermeisten Medikamenten und Therapien nicht, wie groß der Impact auf das Klima überhaupt ist. Aber bei den Dosieraerosolen wissen wir immerhin, dass sie besonders emissionsreich sind. Deshalb kurz ein paar Sätze dazu, was denn der Unterschied zwischen den Dosieraerosolen und den Pulverinhalatoren ist. Bei den Dosieraerosolen ist der Wirkstoff zusammen mit einem Treibgasmittel in einem Druckbehälter untergebracht. Wenn man jetzt auf den Auslöser drückt, dann kommt der Wirkstoff mit einem gewissen Druck und damit auch in einer gewissen Geschwindigkeit herausgeschossen. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, damit der Wirkstoff dann tatsächlich in die Bronchien geht, muss das Timing stimmen. Das heißt, wenn der Wirkstoff herausgeschossen kommt, muss der Patient oder die Patientin gerade mit dem Einatmen begonnen haben. Ansonsten funktioniert das nicht. Und diese Koordination, das kennt ihr aus der Praxis, die ist schwierig zu trainieren. Der Vorteil ist, wenn man eine Patientin oder einen Patienten hat mit einer geringen Einatemkapazität, dann kann dieses Dosieraerosol aufgrund der Eigengeschwindigkeit durch den Treibstoff immer noch die Bronchien erreichen. Und das ist der Kernunterschied zu den Pulverinhalatoren. Die haben nämlich kein Treibgas drin, deswegen stellen sie auch für das Klima bzw. den Klimawandel kein Risiko dar. Und in den Pulverinhalatoren ist eben einfach ein sehr feines, ein sogenanntes mikroniertes Pulver. Und diesen Pulverinhalator, den nimmt man eben in den Mund, umschließt ihn mit den Lippen und atmet dann ein. Und dadurch verteilt sich dann dieses mikronierte Pulver in den Atemwegen. Das hat den Vorteil, dass man kein Timing braucht. Durch das Einatmen verteilt sich das Pulver. Und es hat noch einen anderen Vorteil. Die meisten von diesen Pulverinhalatoren, die haben so ein Zählwerk integriert. Das heißt, man kann präzise dosieren und man weiß auch, wenn da kein Wirkstoff mehr drin ist. Das kann man bei den Dosieraerosolen ehrlicherweise nicht so genau nachvollziehen. Der Nachteil von den Pulverinhalatoren ist, man braucht die Einatemkapazität der Patientin oder des Patienten. Das heißt, wer da nicht mehr genügend hat, wer die Kraft nicht mehr aufbringt, dem hilft auch der Pulverinhalator nicht. Und damit jetzt zurück zur Leitlinie. Die sagt nämlich grob vereinfacht nichts anderes als genau das. Alle Patientinnen und Patienten, die noch eine ausreichende Einatemkapazität haben, und das sind die allermeisten, die bekommen bitte künftig einfach einen Pulverinhalator. Und nur diejenigen, die das nicht mehr hinkriegen, die bekommen das Dosiererosol verschrieben. Da bleiben mit wenigen Ausnahmen vor allem Kinder und sehr alte Patientinnen und Patienten übrig. Guido Schmiemann sieht hier ein großes Potenzial, denn er sagt aus seiner eigenen Praxis, bis er an dieser Leitlinie mitgearbeitet hat, da hat er selbst in der Praxis nicht groß darüber nachgedacht, ob er ein Dosiererosol oder einen Pulverinhalator verordnen soll. Er hat einfach die Patientinnen und Patienten gefragt, was sie denn lieber mögen und das halt dann verordnet. Heute klärt er seine Patientinnen und Patienten gemäß der Leitlinie auf, auch über den Klimaaspekt. Und jetzt ist seine Hoffnung, dass die Autorinnen und Autoren der nationalen Versorgungsleitlinie Asthma, also der großen Leitlinie zum Thema, dass die auf diese kleine Leitlinie zu den Klimaaspekten der Dosiererosole aufmerksam werden, das sind sie wohl auch schon geworden, und dass sich deshalb ab September 2025 auch in der großen Versorgungsleitlinie das wiederfindet, was ich gerade eben besprochen habe. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, dass es bei dem großen Thema Klimawandel und was tut die Medizin bzw. das Gesundheitssystem dazu oder dagegen, auch die kleinen Bausteine gibt, wo man tatsächlich in der täglichen eigenen Praxis etwas bewegen kann. Und das ist ein schönes Beispiel, weil fast jede und jeder von euch irgendwann in die Verlegenheit kommt, solche Inhaler zu verschreiben. Und da könnt ihr in Zukunft selbst darauf achten. Es mag ein kleiner Baustein sein, aber immerhin einer, bei dem man etwas bewirken kann. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch bitte eine gute Bewertung. Überall da, wo es geht, 5 Sterne und wo man das darf, gerne auch positiv kommentieren. Dann finden mehr Leute, die uns noch nicht kennen, eine Dosis Wissen und profitieren davon.
Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.